Hi, schön, dass so viele noch da sind zu später Stunde. Erstmal danke auch an die vorhergehenden Vorträge, das war echt interessant. Wir haben jetzt ein bisschen was anderes. Wir kommen auch etwas aus einer anderen Ecke als als der Vortrag hier vor, glaube ich. Also das Ganze dreht sich sehr stark um Themen wie in der Webentwicklung mehr Relevanz haben. Das werdet ihr auch gleich sehen. Also wir kommen auch tatsächlich jetzt hier aus dem Engel, dass wir versuchen, mit wirklich möglichst wenig Code zu arbeiten. Also No-Code und Serverless sind die beiden großen Themen. Erstmal, was ist das? Was macht man damit? Und was machen wir jetzt damit? Was man dazu sagen muss, wir haben zusammen gegründet. Wir haben eine Firma, die ursprünglich eigentlich nur für IT-Unternehmensberatung da war. Und mittlerweile ist es aber dazu übergegangen, dass wir Webanwendungen bauen. Das ist so der größte Punkt. Deswegen glauben wir, dass wir ein bisschen was zu dem Thema erzählen können. Genau, ich bin Max. Ich weiß nicht, mit ein, zwei Leuten habe ich jetzt heute auch schon gesprochen. Ich habe die Silicon habe ich selber gegründet. Das ist meine Firma. Und der Jonathan ist dann später dazugekommen. Auch von ihm haben wir ein wunderschönes Foto. Der darf sogar selber auf den Knopf drücken, um das einmal zu präsentieren und sich selber vorzustellen.
Das war es dann aber auch von mir heute. also ich bin hauptsächlich für die Anwendungsentwicklung zuständig. Ich habe auch Design und UX studiert. Das heißt, da bin ich auch so ein bisschen in der Richtung mit tätig. Und wie gerade sagte, ich bin eben seit 2020 mit dem Team. Ich werde aber gerne noch ein bisschen mehr erzählen, keine Frage.
Genau. Wir fragen uns jetzt gerne am Anfang immer, wer hier sitzt. Und damit meine ich jetzt, sitzt hier jemand, der... Klar, mit Anwendungsentwicklung kann ich mir gut vorstellen, dass ein paar von euch zu tun haben, aber sitzt hier auch jemand, der mit Webentwicklung, ob das jetzt hobbymäßig, du, okay, cool, okay, du auch, also mit Webentwicklung hobbymäßig oder halt im Beruf zu tun hat, dann haben wir wenigstens zwei Leute, die es so richtig im Kern interessiert und ich hoffe, alle anderen können wir gleich auch noch mit begeistern. Ich weiß nicht, es sind so zwei Leute, jetzt können wir vielleicht einmal kurz den Dialog starten, also was sind die Webanwendungen, die Webanwendungen, die ihr so baut und in welchen Sprachen und auf was für Infrastruktur? Vielleicht einmal ganz kurz anreißen. Die Reihenfolge ist, glaube ich.
Ja, so, was ist das? Angular-Krempel auf klassisches Docker, also irgendwie im Backend läuft dann irgendwo ein Docker und wir bauen dann Angular-Frontends häufig, die dann da irgendwie mit Backends interagieren, teilweise auch Firebase und solchen Sachen.
Okay, cool. Dann haben wir gleich was für dich.
Ja, bei mir meistens backendmäßig privat, Python hauptsächlich. Web, was Frameworks angeht, gemischt. Also da meistens eher plain HTML, sehr viel plain JavaScript. Beruflich ganz andere Richtung. da bin ich in der Microsoft-Schiene unterwegs.
Okay, das ist ja, ohne jetzt jemandem vor den Bug schießen zu wollen, oft etwas behäbiger und nicht so schnelllebig wie die Welt der Webentwicklung. Ich weiß nicht, wer da schon mit beiden Kontakt hatte, wird das vielleicht auch schmerzlich schon erfahren haben. Worüber reden wir heute? Ja gut, wir fangen natürlich erstmal an mit dem 101. Jetzt hoffe ich, dass mein cooler Präsenter hier auch funktioniert. Nein, selbstverständlich nicht. Doch. Da ist er. Was ist überhaupt Serverless und No-Code? Gut, das hat man, glaube ich, schnell abgefrühstückt. Da haben wir auch eine ganz kleine Demo vorbereitet, um vielleicht auch mal so ein bisschen Geschmack drauf zu machen, wie schnell es damit gehen kann. Also das ist vielleicht so ein bisschen auch der Gedanke oder die Hauptmessage heute. Man kann total schnell den nervigen Infrastrukturkram beiseite schieben und sich auf seine coole Idee, ob es jetzt für ein Side-Project ist oder tatsächlich für die Arbeit, konzentrieren. Dann genau, was sind denn konkret die Chancen, die sich dadurch ergeben? Wir haben auch eine ganz spezielle Gruppe, auf die wir das gleich ummünzen wollen, zu der ihr vielleicht auch gehört, selbst wenn ihr jetzt mit Webanwendungen noch gar nicht so viel zu tun hattet. Ja gut, okay, was sind Vor- und Nachteile? Das ist relativ eindeutig. Dann, und das ist vielleicht ein bisschen auch mehr mein Thema dann, die Vermarktung des Ganzen. Das macht, glaube ich, vielen Leuten, die technisch veranlagt sind, nicht so wirklich Spaß. Und deswegen versuchen wir vielleicht so ein bisschen die Argumente dann mitzugeben, warum das hier vielleicht ein bisschen einfacher ist, tatsächlich auch einem nicht nur einem Endkunden zu verkaufen, sondern tatsächlich auch, wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, was sind Argumente, die da ziehen? Das sind dann tatsächlich Sachen, die ich jetzt aus meinem Berufsalltag so nennen kann. Wenn ihr die Augen verdreht, dann machen wir das lieber ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, wiefern das für euch interessant ist, das finden wir dann raus gemeinsam. Ganz wichtiger Punkt, wie bei allen Geschichten, die irgendwie cloud-basiert sind, Compliance. Das ist ja immer so ein Schreckenpferd, was gerade in Europa rumgetrieben wird. Es ist ja nicht nur die DSGVO, gibt ja noch ein paar andere Dinge zu beachten. Da werde ich mich aber nicht lange mit aufhalten, weil ich weiß, wie öde und nervig das ist. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und da geht es vielleicht auch so ein bisschen drum, euch einmal zu zeigen, warum wir uns häufig für diese Art von Infrastruktur entscheiden. Also sprich, wie wir damit Altprojekte aufmöbeln und wie wir Neuanfänge wagen. Also sprich, wenn es ein neues Projekt gibt, was wir aus dem Boden stampfen dürfen für den Kunden. Genau, jetzt darf ich das Zepter überreichen an Jonathan.
Vielen Dank.
Der euch jetzt weiter erzählen möchte, was überhaupt Serverless und No-Code ist.
Genau. Gute Überleitung. Das sind jetzt die Fragen. Also erstmal, damit wir für alle, die jetzt noch nie irgendwas mit dem Thema zu tun hatten oder generell mit Webentwicklung nicht, einmal versuchen grundsätzlich zu umreißen, was diese Begriffe bedeuten. Serverless ist ein bisschen fehlleitend, weil es bedeutet natürlich nicht, dass es keine Server mehr gibt, sondern es bedeutet nur noch, dass der Entwickler oder derjenige, der halt diese Anwendung baut, keinen direkten Berührungskontakt mehr mit Servern oder nur noch indirekt hat. Das heißt, das, was du uns gerade so schön gezeigt hast, das macht man dann selbst in den meisten Fällen nicht mehr, sondern man übergibt das Ganze in irgendeiner Form an einen Provider. Also ich meine, das berühmteste Beispiel dafür ist halt AWS oder Azure oder Google Cloud. Es gibt aber auch noch Level da drauf, die quasi auf diesen Anbietern aufbauen und dann so Sachen wie Hosting, Ausführung von Servercode, du hattest eben auch schon mal Thema Lambda angesprochen. Lambda ist ja auch in der Webentwicklung ein Begriff, dass man quasi einfache Funktionen an Code, die auf einem Server laufen, eben in ein Paket packt und die werden dann auf Abruf ausgeführt. Und eben für sowas gibt es Anbieter dann neben AWS und so wie Vercel und Netlify, die das Ganze ermöglichen, dass man denen einfach den Code gibt und die kümmern sich um alles an Skalierung, an Maintenance, an Sicherung und so weiter. Der zweite Punkt ist eben, dass man auch Funktionalität über diese serverinternen Sachen hinaus abstrahiert, sprich sowas wie Authentifizierung. Man hat mit Auth0 einen Riesenanbieter für Authentifizierung, den man einfach direkt per API ansprechen kann. Mit Superbase, mit Firebase, was ist gerade genannt, oder verschiedenen anderen Datenbankservern oder Datenbankanbietern, die jetzt mittlerweile auf den Markt kommen, muss man sich quasi nicht mehr darum kümmern, dass das Ganze skaliert. Wenn man dann anfangen möchte, braucht man einfach sich einen Account einrichten, deine Datenbank wird automatisch eingerichtet und kannst losstarten. Das ist quasi der Part für, ich möchte weniger programmieren oder ich möchte mich nicht um alles kümmern. Und dann gibt es darauf aufbauend eben noch diesen nächsten Schritt von Low-Code bis hin zu No-Code, sprich, dass man ganze Anwendungen oder zumindest Anwendungsteile komplett ohne die Programmierfähigkeiten bauen kann. Das klassischste Beispiel sind halt Website-Builder. Ich meine, jeder hat wahrscheinlich schon mal von Webflow oder Squarespace oder wie sie alle heißen gehört. Das gibt es aber auch noch eine Stufe höher, nämlich mit sowas wie Bubble zum Beispiel, dass man tatsächlich komplexe Logik, also wirklich mit Authentifizierung, mit Datenbanken im Hintergrund, alles bauen kann, ohne dass man wirklich selbst jemals eine Zeile Code anfasst. Man kann das zwar ergänzen, aber die Idee ist natürlich, dass man dadurch Leuten die Möglichkeit gibt, die vielleicht nicht die Zeit haben oder einfach auch gar nicht die Lust haben, sich da so reinzufuchsen, Sachen oder Ideen zu verwirklichen. Und hier haben wir jetzt mal wirklich nur ganz grob eine Liste aufgeführt. Diese Grafik kommt natürlich nicht von uns, aber vielleicht kann man einmal so über die orange hinterlegten Überschriften scannen, dass man wirklich mal sieht, in welche Bereiche das alles geht. Ja, also es geht halt wirklich von ganz groben Website-Bildern, mit denen man eine klassische Landingpage bauen kann, über sowas wie App bauen, über sowas wie Workflow-Automatisierung, hattest du ja gerade auch schon mal angesprochen, das Thema, sprich, wir haben irgendwie eine Datenbank verknüpft und wenn Eintrag XY hinzukommt, dann schick bitte eine Mail raus und lass meine Lampe im Zimmer leuchten oder so. Dann geht das halt über Datenbanken, hier unten auch nochmal über so ein Thema wie Payments, das ist natürlich für, gerade wenn man ein eigenes Business oder ein SaaS aufbauen möchte, sehr, sehr interessant. Und für viele auch nochmal ganz spannend das Thema Formbilder, also weil in jeder Seite, die halt in irgendeiner Form mit Kunden interagiert, ja an irgendeinem Punkt Eingabefelder gebraucht werden. Genau. Dann kommen wir jetzt einmal dazu, dass ich kurz zeigen möchte, wie mächtig das Ganze wirklich ist. Und da ist jetzt das...
Ja, wenn es einfach die...
Genau, das spiegelt jetzt wieder.
Nee, ist auf der anderen Seite, aber du kannst nach rechts und...
Das muss man ja...
Genau, hier ist dein Code, da ist das Cell.
Genau, also damit wir das demonstrieren können, habe ich einmal eine ganz winzige Next.js-Anwendung gebaut, die zwei Sachen beinhaltet, nämlich einmal diese einfache Seite, die wirklich nur ein bisschen Inhalt, ein Button und eine Funktion beinhaltet, die ein API-Endpunkt abfragt. Und dieser API-Endpunkt, und da wird es jetzt spannend, ist eben kein Server, den ich irgendwo bauen muss, sondern das ist wirklich eine sogenannte Lambda- oder Serverless-Function. Und alles, was da drin, einmal größer machen, das kriegen wir hin. So. Alles, was da drin, falscher Datei ausgewählt, das ist gar nicht so einfach hier. So, die wollte ich auswählen. Alles, was da drin steht, ist eben eine Funktion, ein Händler, der aufgerufen wird und der Rückgabewert dessen wird eben dann vom Server zurückgegeben. Man kann da auch noch später abgefahrene Sachen machen. Das sind nicht nur reine Textrückgabewerte, da kann man auch Daten streamen, da kannst du auch Requests verarbeiten und so weiter. Das ist jetzt wirklich nur ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Sprich, wir geben hier das Datum zurück und wenn das Datum geladen wurde, dann geben wir das in unsere Anwendung hier unten einfach aus. Und jetzt kommt eben so ein bisschen die Magie des Ganzen.
Du möchtest auf das Fenster wechseln?
Ich helfe
gerne. Bitte schön.
Ja, er hat noch die 10 Jahre alten Mac-Einstellungen, da komme ich nicht. So, jetzt haben wir nämlich das Ganze in ein GitHub-Repository gepackt, gehen jetzt auf Vercel, haben wir eben schon mal benannt. Vercel ist einer der größten Anbieter für eben dieses Serverless-Deployment. Können jetzt hier unser Repository importieren. Ich klicke einmal auf Deploy. Das Ganze dauert jetzt schätzungsweise 30 Sekunden bis eine Minute. Das heißt, er nimmt jetzt wirklich dieses Repository und da habe ich nichts gemacht. Ich habe nichts voreingestellt. Er erkennt automatisch anhand der Konfiguration im Repository, das ist eine Next-Anwendung. Er sieht automatisch, okay, ich habe hier eine Serverless-Function im API-Ordner und der Rest passiert komplett von alleine. Und ich habe jetzt gleich dann in, ja gut, ein paar Sekunden wird es noch dauern, habe ich dann eine Anwendung, die quasi von vorne bis hinten mit tatsächlichem Datenladen von einer serverbasierten Anwendung funktionieren sollte.
Genau. Was man vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann, während wir jetzt warten, das Schöne daran ist, und jetzt komme ich als der Blödmann, der es dann hinterher verkaufen muss, noch dazu, es ist tatsächlich so, dass wir hier natürlich auch mehrere, das sieht sehr gut aus, dass wir mehrere Deployments gleichzeitig haben können, also eben auch ein Preview-Deployment. Das ist immer sehr angenehm, wenn man neue Features implementiert.
Genau. So, jetzt kommt die unglaubliche Magie dieser Anwendung. Ich klicke jetzt hier drauf, wir haben natürlich jetzt keine Ladeanimation, aber ihr seht, nach kurzer Ladezeit kommt da unten die aktuelle Zeit ausgegeben und wir haben halt eben innerhalb von einer Minute eine laufende Website mit Server dahinter und das ist halt schon extrem mächtig. Und wie gesagt, das kann man dann halt noch viel, viel weiter ausführen. Es gibt natürlich, wie an allem, Vor- und Nachteile in diesem System. Die Hauptidee des Ganzen ist allerdings, dass man das Ganze für, wenn man selbst etwas entwickeln möchte, nur das baut, was wirklich für deine Anwendung wichtig ist. Also wenn man Spaß hat daran, Authentifizierung selbst zu implementieren, dann kann man das natürlich auch machen. Nur es geht halt darum, wenn man jetzt wirklich ein Business bauen möchte, dann kann man damit, wenn man das wirklich so haben möchte und auch auf dem Level haben möchte, wie es Services anbieten, kann man mit Authentifizierung, Übersetzungen, diesem ganzen Basiskram Monate verbrauchen, ohne dass der Kunde jemals irgendwas zu sehen bekommt, ohne dass man eine einzige Funktion des Kerngeschäfts implementiert hat. Und für sowas ist sowas natürlich super interessant und eben für Leute, die das nicht möchten, die halt sagen, ich habe gerade angefangen zu programmieren und ich möchte jetzt vielleicht eine einfache To-Do-App bauen, so der Klassiker, die eben Authentifizierung mit dabei hat. Ich nehme mir vielleicht so ein Starter-Template, pack hier Auth0 rein, pack hier Firebase, Superbase, was auch immer rein und habe dann eine Anwendung. wie gesagt, das Ganze ermöglicht es, teilweise alleine oder mit sehr, sehr wenig Mitarbeitern in sehr geringer Zeit eine wirklich funktionierende Anwendung aufzubauen. In vielen Fällen, und wenn man dann eben auch noch diese ganzen No-Code-Tools dazu zählt, komplett ohne Programmierkenntnisse. Und dadurch, dass diese Anwendungen oder diese Services oft sehr, sehr gute Free-Plans haben, also zum Beispiel Vercel, habe ich die ersten 3-4 Jahre komplett kostenlos benutzt für mehrere Anwendungen, wo auch 100 Nutzer drauf waren. Einfach, weil sie es so anbieten und es halt sehr, sehr schön ist, wenn man sich überlegt, was man damals für irgendwelche schon sehr einfachen Bare-Metal-Server hinlegen musste, damit man da irgendwie was zum Laufen bekommt, ist das schon sehr attraktiv. Und da kommt man so ein bisschen auf den Titel unserer Präsentation zu sprechen, gerade für so Solo-Founder, es gibt diesen Begriff Bootstrapper, der jetzt so ein bisschen aufkommt in den letzten Jahren, ist das Ganze halt sehr interessant, weil sie es ermöglichen, eben als Einzelperson ein tatsächlich konkurrenzfähiges Produkt anzubieten, weil man eben nicht mehr Teams für tatsächlich DevOps, für die ganze Entwicklung braucht, sondern das Ganze alleine stemmen kann. Wie ich gerade schon sagte, es ist nicht immer nur vorteilhaft. Es können tatsächlich in gewisser Weise Abhängigkeiten entstehen. Viele versuchen das eben dadurch einzudämmen, dass sie auf Open-Source-Technologien setzen. Gutes Beispiel dafür ist jetzt recht jung, Superbase, die nennen sich selbst die Firebase-Alternative mit Open Source. Die nutzen halt wirklich Open Source Tools und sind auch selbst eine Open Source Plattform, bieten aber quasi den gehosteten Service für einen monatlichen Preis an. Es bedeutet aber trotzdem, dass man diese ganze Funktionalität selbst, wenn man das möchte, irgendwo hosten könnte. Natürlich verliert man dann in gewisser Weise diesen Vorteil des automatisch Skalierenden und so weiter. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich, wenn man jetzt gerade diese No-Code-Tools benutzt, nicht alles immer 100% so realisierbar ist, wie man das vielleicht machen könnte, wenn man es selbst implementiert und dann die volle Kontrolle über alles hat.
Genau, das bin ich, die Vermarktung. Genau, ich muss kurz dazu sagen, ich kriege so ein bisschen den Vibe vielleicht mit, dass die Vermarktung vielleicht oder überhaupt dieser Gedanke, das Ganze für ein Business zu benutzen, vielleicht gar nicht so vielen sehr am Herzen liegt. Ich muss aber dazu sagen, all diese Vorteile, also da, wo man Zeit und Mühe und vielleicht auch Mitarbeiter spart, das ist ja eben auch für NGOs interessant, ne? Das ist genauso auch interessant für so ein Space wie hier. Einfach weil man da mit einer sehr geringen Einstiegshürde, und das wäre jetzt ist jetzt auch gleich einer der ersten Punkte, einen extrem gut fundierten Stack an Technologien seine eigenen kann oder nutzen kann mit sehr, sehr geringen Kosteneinsatz. Und sollte dann aus irgendeinem Grund diese Sache explodieren, man nicht noch fünfmal die Technologie wechseln muss, es sei denn, man hat halt von Anfang an nicht gut geplant, um das Ganze zu skalieren. Und das ist ja eben auch so dieses furchtbare Buzzword so aus dem Startup-Space, dass man immer dann fragt, ob irgendwas skalierbar ist. Und hier kann man eben getrost sagen, ja. Und das ist eben auch mittlerweile eine total interessante Geschichte, selbst für technologieferne Kunden in unserem Fall, die das vielleicht gar nicht vom Buzzword her interessiert, sondern die fragen sich einfach, okay, wenn wir irgendwann größer werden wollen mit dieser Plattform oder diese Website kriegt am Tag oder kriegt pro Minute 2000 Besucher, was ist denn dann? Und hier kann man dann eben als Dienstleister oder als derjenige, der eben beratend tätig ist, kann man ganz klar sagen, ja, das hält die aus, einfach weil man sich ja selber gar nicht um die Skalierung kümmern muss. Man hat natürlich dann andere Baustellen, die man beackern muss, aber das ist deutlich weniger und wie ich finde, häufig auch deutlich einfacher zu überblicken. Was auch noch sehr, sehr spannend ist zu beobachten, was wir zumindest schon häufiger gemerkt haben, die Kunden erwarten, wenn sie denn irgendwas erwarten, die Kostenstruktur einer sehr aufwendigen Infrastruktur, wie man das von früher kennt. Also von früher, es gibt natürlich heute noch legitime Gründe, um irgendwas Bare Metal zu hosten, auf jeden Fall. Oder auf irgendwelchen V-Servern, aber da sich halt eben mittlerweile so gut wie alles so abbilden lässt, ist das häufig etwas, was die beste Wahl ist oder eine bessere Wahl ist, während die Kunden noch ganz andere Strukturen erwarten. Das ist natürlich für die Marge ganz interessant, die man dann hinterher als Anbieter hat, klar. Aber auch, wenn man abends etwas ruhiger schlafen kann. Ne? Also es ist jetzt schon länger her, dass ich das letzte Mal in irgendeiner Kapazität eine Notification abends bekommen habe, wo ich denn derjenige war, der sich darum kümmern muss, dass irgendein Server abgeraucht ist oder irgendwas umschieben musste. Einfach weil dann sofort ja, ein SLA besteht mit dem jeweiligen Serverless-Anbieter, der sich dann darum kümmern muss und der mich dann so lange auf irgendeine andere Node schiebt, die noch funktioniert. Das ist natürlich extrem angenehm.
Da kann man dazu noch sagen, kurz, dadurch, dass da halt auch sowas wie AWS drunter liegt, also wenn die Server absperren, dann funktioniert das ganze Internet nicht
mehr. Genau, genau. Und ich meine, das beruhigt den Kunden natürlich nicht, wenn man sagt, ja, Java, DNS, wie man das sonst so oft machen kann. Aber wenn er weiß, dass Facebook und so weiter vielleicht auch gerade nicht erreichbar ist, dann kann man das ein bisschen besser wegargumentieren. Und das ist auch schon direkt der nächste Punkt, Risikomanagement. Das ist ja total egal, ob man jetzt alleine da ist und man hat jetzt irgendwie für seinen Onkel, der eine Pizzeria hat, eine Website gebaut, auf der man auch bestellen kann, weil der keine Lust hat, die Gebühren an Lieferando zu bezahlen. Man ist ja trotzdem immer derjenige, der angerufen wird. Das gilt ja auch als Risikomanagement, genauso wie wenn man jetzt eine große Firma hat und ein Kunde möchte einen eventuell verklagen, weil Lieferando abgeschmiert ist und man war für Lieferando verantwortlich. Das ist auch eine Sache des Risikomanagements. Ne? Also natürlich, wenn man schlecht die Infrastruktur eingerichtet hat und wenn man schlecht programmiert hat und so weiter und so fort, weil da falsche Entscheidungen getroffen hat, ist man natürlich immer noch derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird. Aber hier noch viel mehr, als wenn man irgendwo einen dedicated Server mietet, für dessen Pflege man verantwortlich ist, hat man hier vielleicht seinen Kopf ein bisschen weiter aus der Schlinge gezogen. Die vertikale Skalierbarkeit an der Stelle ist nahezu grenzenlos. Ne? Natürlich möchte so ein Serverless-Anbieter, ob das jetzt Vercel ist oder eine Datenbank oder so, die möchte natürlich irgendwann auch mehr Geld sehen. Die arbeiten meistens eben nach Traffic oder nach Bandbreite. Die ist aber schon in den kostengünstigen Tiers so unglaublich groß, dass es bei uns zum Beispiel so ist, dass wir schon mit einem Pro-Account bei Vercel gerade 100% unserer Deployments damit abbilden können. Ne? Weil dann glaube ich 1 Terabyte pro Monat Traffic, das muss man erstmal vollkriegen, wenn man da wirklich Landingpages und kleine Functions laufen hat. Ich würde behaupten, ich sehe das noch nicht, dass wir irgendwann dahin kommen, entweder so datenintensive Projekte bauen.
Da läuft keine Pixelflut drüber.
Das wäre natürlich vielleicht ein schöner Gedanke, wenn man das irgendwie hinbekommt, dass darüber Pixelflut läuft, genau. Nur dann hat man vielleicht irgendwann den Salat und crasht dann den günstigsten Tier. Das mag sein. Genau, Compliance, ein langweiliger, aber wichtiger Punkt. Man kennt ja vielleicht, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, diesen Begriff des Processors. Ne? Das ist das leidige Thema, wo der Herr Cook jetzt ja immer sich so aufregt, bei Microsoft 365, zu Recht, wie ich finde, dass da auch Microsoft die Rolle des Processors einnimmt. Der hat gewisse Pflichten, aber ich habe als der Auftraggeber natürlich dem Processor über auch die Pflicht, zum Beispiel so einen AV-Vertrag, also einen Auftragsverarbeitungsvertrag, einzugehen. Das gestaltet sich bei vielen, und das kann ich jetzt aus dem Berufsalltag sagen, bei vielen dieser Anbieter sehr, 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 sehr schwierig. Ganz oft liegt das daran, dass das halt eher mittelständische Unternehmen aus dem Silicon Valley sind, die vielleicht gerade eh bis hierhin voll sind mit ihren Expansionen und ihren Finanzierungsrunden. Das heißt, da muss man schon sehr, sehr geschickt auswählen, wen man da nimmt, also ob die überhaupt so einen AV-Vertrag, vor allem rechtsgültigen AV-Vertrag, anbieten. Also da muss man wirklich auch für jedes Projekt, was man angreift, sich überlegen, nehme ich jetzt wirklich diesen Dienstleister dafür? Bietet der überhaupt die Option an, auf deutschem oder europäischem Boden die Infrastruktur zu nutzen? Hat der überhaupt diese Möglichkeit der Abgrenzung etc. pp.? Also das ist ja eine Geschichte, wo man auch wirklich mit Hobbyprojekten richtig Ärger bekommen kann. Deswegen sei das gesagt, also das erfolgt, da muss natürlich immer eine Prüfung erfolgen. Was natürlich helfen kann, ist jetzt ein Zitat aus einem sehr spannenden Vortrag, den ich da unten viel zu klein zitiert habe, von Sebastian Schmidt und Rachel Myers von Google, wie man serverless eben datenarm und vor allem DSGVO-konform oder GDPR-konform ausrichten kann. Dazu gehört natürlich, und das ist ja immer das Credo, eine gewollte Datenarmut. Das Beispiel, was wir jetzt hier gewählt haben und was auch die beiden gewählt haben, ist, speichere ich wirklich die Herkunft eines Users, brauche ich die? Und dann immer überlegen, warum will ich überhaupt diese Herkunft irgendwie speichern in meiner Datenbank? Aha, zum Beispiel muss ich bei dem die GDPR überhaupt enforcen. dann ist der logische Schritt, okay, ich speichere mir vielleicht gar nicht, kommt der aus Deutschland oder Algerien, sondern ich speichere mir, okay, dieser User muss GDPR-compliant bearbeitet oder behalten werden. Dazu kommt auch, ich muss natürlich immer eine Verfahrensdokumentation bereit haben und auch das ist wieder ein Kritikpunkt an vielen der Datenbankanbieter. Ganz oft muss ich das einfach selber bauen, also sprich, ich muss die Prozesse selber bauen und ich muss sie auch selber dokumentieren. Und das ist eine Geschichte, auch wenn man jetzt noch gar keine große Firma ist, wo es Sinn machen kann, sich da vielleicht mal einen Anwalt zur Seite zu holen. Das killt natürlich viele Hobbyprojekte, so wie die DSGVO da ganz oft tut. Wenn das Hobbyprojekte sind, die irgendwie outward-facing sind, wo man nicht irgendwie seine Freunde und den örtlichen Hackerspace einlädt, sondern es wirklich offen im Internet verfügbar ist, das killt dann natürlich vieles. Und dann gibt es eben diesen schönen Merksatz, log everything, save nothing, delete proactively, was einfach so viel heißt, ich muss für jeden Audit-Log gewappnet sein, was natürlich so ein bisschen gegen das möglichst wenig Speichern spricht, aber das kann man ja chiffrieren. Save nothing, ne, also diese gewollte Datenarmut, delete proactively. Muss ich wirklich, wenn ich die Telefonnummer zum Beispiel nur für die Registrierung benutze, muss ich dann wirklich diese Telefonnummer auch noch 2 Jahre danach gespeichert haben? Unter Umständen nicht, wenn ich den Menschen da nicht die ganze Zeit nerven möchte mit meiner Werbung. Das heißt, nachdem das Ganze geschehen ist, kann ich die auch aus meiner Datenbank wieder löschen. Genau. Wie setzen wir das ein? Also wir haben einmal ein Altprojekt, was erst viel, viel kleiner war und wie das dann so oft ist, immer größer wurde. Das war ein sehr, sehr, sehr datenbanklastiges Projekt, was ursprünglich aus WordPress und einem Terminbuchungs-Plugin bestand. Und hinterher sollten unglaublich viele andere Dinge mit diesem Termin gemacht werden. Da mussten für den Auftraggeber jeden Tag Berichte geschrieben werden, weil der halt lustigerweise auch Compliance-Probleme hatte und dann jeden Tag berichten musste an eine höhere Instanz. Ich darf leider nicht sagen, welches Projekt das war, deswegen eier ich so rum. Und diese Anforderungen wurden immer und immer und immer mehr. Und dann haben wir halt irgendwann den Weg gewählt, dass wir die Datensätze, die in der lokalen Datenbank dieser WordPress-Installation lagen, an eine WSL-Funktion übermittelt haben, wenn diese Übertragung ausgelöst wurde. Verzeihung, WSL dann die Funktion in WSL dann die Arbeit gemacht hat und die Daten zurückgespielt hat. Und auch da, WSL hat zum Glück die Option, dass man das Frankfurter Datencenter nennt. Wir haben auch einen AV-Vertrag mit denen, von daher war das nach unserem Kenntnisstand so in Ordnung. Es waren aber auch keine so explizit wichtigen persönlichen Daten. Und so konnten wir dann an diesem System, an dem wirklich überhaupt nicht gerüttelt werden durfte, und das war architektonisch auch niemals darauf ausgerichtet, 24/7 jeden Tag mit unglaublich vielen Daten befeuert zu werden, konnte man das Ganze trotzdem so laufen lassen. Es gab keine Unterbrechung im Betrieb und das Projekt ist zum Glück mittlerweile auch beendet, sodass ich ruhig schlafen kann. Und ich sage das deshalb so, weil das Frontend und die Datenbank eben weiterhin immer noch in WordPress waren und jeder, der schon mal versucht hat, in WordPress ein bisschen rumzuhacken, weiß, dass das sehr nervenaufreibend sein kann. Bei Neuprojekten haben wir dieses Problem ja zum Glück nicht. Da haben wir jetzt da einen sehr, sehr tollen Workflow gefunden, den der Jonathan auch dann technisch implementiert hat, was es mittlerweile auch als fertiges Produkt gibt. Superstarter heißt es, was quasi ein Bootstrapping-Tool ist, mit dem wir wirklich innerhalb kürzester Zeit die immer gleichen Vorgänge, wenn es darum geht, eine einfache Landingpage zu bauen oder wirklich ein komplettes SaaS zu bauen, mit all diesen Serverless-Anbietern, die man braucht, die vielleicht für eine Datenbank zuständig sind oder für Übersetzungen, das ist ja auch ein Thema. Also wie lokalisiere ich eine Webanwendung für alle Sprachen dieser Erde, dass das quasi vollautomatisch übernimmt, weil wir diesen Fall nämlich immer und immer wieder hatten. Das heißt, wir konnten damit unsere Prozesse wahnsinnig streamlinen und sind jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit, also in der Regel innerhalb von Minuten, der Inhalt fehlt ja natürlich noch, aber innerhalb von Minuten in der Lage, zumindest schon mal ein MVP auf die Reihe zu bringen und noch viel schneller eine Seite, die schön aussieht, wo der Kunde sagt, ja, so wollen wir das. Das ist erfahrungsgemäß häufig das Interessante in den Anfangsphasen der Akquise. Das Allerbeste für uns als Dienstleister ist eigentlich der letzte Punkt, dass wir ich weiß, da machen viele MSPs, also Managed Service Provider, sowas wie ein Systemhaus, macht damit ja in der Regel sein Geld als passives Einkommen oder vielleicht auch aktives Einkommen, nämlich die Infrastruktur langfristig zu pflegen. Ne, da gibt es dann Service Level Agreement, wir gucken einmal am Tag auf den Server, ob der noch an ist, bis hin zu, wir machen wirklich ständig Tests und pingen den und versuchen, gucken, ob die und die Funktionen noch funktionieren. Das sind Dinge, da haben wir uns entschieden, dass wir da gar nicht hinwollen. Deswegen nimmt uns das unglaublich viel Arbeit ab, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal jemanden für DevOps einstellen müssen, ist quasi nicht da, solange wir eben auf dieser Infrastruktur bleiben. Das dazu. Das ist eben sind die Gründe, warum wir das jetzt oder die Arten und Varianten, wie wir das jetzt tatsächlich im Alltag nutzen, wenn wir für Kunden was bauen, aber auch wenn wir. Und das ist ein Beispiel, was für mich ganz spannend ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo ein super geiles GitHub-Projekt finde, was in einer der unterstützten Technologien läuft, dann kann ich es im Grunde einfach forken, kann, wie wir es gerade gesehen haben, Vercel sagen, versuch mal dein Glück, bau das mal und in 50-60% der Fälle, denn ich bin offensichtlich nicht der absolute Techniker von uns beiden, aber dann läuft ganz oft die Kiste schon und ich kann es ausprobieren, ob mir das so gefällt. Klar kann ich das auch lokal machen, ne, aber vielleicht möchte ich es ja direkt anderen zeigen. Das zum Thema Side-Projects, die ich vielleicht nicht selber baue, aber ausprobieren möchte, selbst das geht. Was dazu zu sagen ist, wir hatten ja vorhin schon die extrem geringe Einstiegshürde genannt. Bei Vercel ist es so, dass man tatsächlich schon mit $20 im Monat dabei ist für einen Pro-Tier, also da hat man diesen Terabyte als Einzelentwickler, hat man diesen Terabyte Traffic und es gibt auch ein Free-Tier, da weiß ich gerade den Traffic nicht, aber der hat so gut wie alle anderen Funktionen auch.
Ich glaube 100 Gigabyte.
100 Gigabyte, okay. Also es ist natürlich für ein Free-Tier unglaublich viel, ne? Und um damit zu starten, natürlich auch total genial und das ist bei Superbase, soweit ich weiß, auch der Fall, da gibt es auch ein Free-Tier. Und klar, so, das ist ein bisschen das Adobe-Modell, ne? So versuchen die natürlich einen an sich zu binden. Adobe verteilt ja auch günstige Studentenlizenzen an jeden, der danach fragt und auch nicht danach fragt, sodass dann hinterher alle gewohnt sind, mit dieser Software zu arbeiten. So machen es viele andere auch. Da steckt natürlich auch da dahinter. Solange man aber darauf achtet, dass man seine Schilfe im Trocknen hat, und damit meine ich jetzt, dass man, wie Jonathan gerade schon erwähnt hat, versucht, möglichst viele offene Standards zu nutzen, kann man das Schiff auch ganz schnell wieder verlassen und zur Konkurrenz gehen. Ein bestes Beispiel dafür, S3-Buckets, das hat ja mittlerweile jeder Cloud-Anbieter, bietet S3-kompatible Modelle an. Minio ist sogar eine Open-Source-Implementierung von S3, sprich, wenn man irgendwann sauer ist auf Amazon oder es jetzt schon ist, aus den verschiedensten Gründen, die sie einem bieten, dann kann man doch jederzeit dieses Schiff verlassen mit recht geringem Umrüstungsaufwand. Genau. Genau, jetzt ein bisschen die Self-Promo. Wir hatten es gerade schon erwähnt. Superstarter ist eben das Bootstrapping-Tool, was wir da haben. Wir sind die Silicon. Tschüss. Wir haben jetzt noch uns überlegt, dass es vielleicht ganz spannend ist. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Ich sehe, da hinten wird schon genickt und gelacht. Damit können wir vielleicht beginnen. Hast du das Mikro noch?
Sorry, ihr habt jetzt sehr eindrucksvoll gezeigt, was alles schon da ist und was ihr alles fertig benutzt, out of the box.
Ja.
Free Tier rauf und runter. Habt ihr schon den Fall gehabt, dass euch was weggebrochen ist von eurem schönen Turm? Das ist ja noch nicht. Habt ihr einen Plan dafür, was ihr dann macht? Also irgendeiner der Provider, auf den ihr aufbaut. Ja. Also Cloudification weiche ich aus von Google nach Microsoft, kein Problem. Auf eurem Level ist das wahrscheinlich nicht so einfach, weil es da nicht so eine Kompatibilität gibt. Wenn euer Geschäftsmodell jetzt für irgendeinen Kunden darauf baut und da gibt es ein Problem auf dem Stack, habt ihr da einen Plan, eine Idee, wie geht ihr damit um?
Also der aktuelle Ansatz ist halt tatsächlich, ich habe das ja eben auch mal erwähnt, wir gucken uns die Tools halt so an, dass es einen einfachen Escape gibt, also dass man theoretisch zum Beispiel Superbase, dass man sagen könnte, im Zweifelsfall wäre zwar jetzt nicht unsere Präferenz, aber wir können die Daten easy rausziehen oder wir hosten das Tool tatsächlich selbst und gucken, ob wir dann vielleicht einen Managed Server finden oder so. So, das ist halt wirklich auch mit diesen ganzen Backup-Systemen, die wir da haben, echt in einem Tag Arbeit möglich wäre, das Ganze komplett umzuziehen. Also falls mal was sein sollte oder falls der jetzt sagt, wir verdreifachen die Preise. Aber die Gefahr ist natürlich immer da, auch jetzt, selbst wenn man wirklich darauf setzt, dass man wirklich große Anbieter hat, die sehr viel Geld da rein investieren, dass das Ganze stabil läuft, dass es mal ausfällt. Und das ist halt was, wo man sich durchaus, also dessen man sich bewusst sein soll. Also wenn man jetzt ich sag mal, für die allermeisten Fälle, ne, reden wir jetzt mal von so einer klassischen SaaS-Anwendung, ist es nicht wirklich dramatisch, wenn mal für ein, zwei Stunden was ausfällt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Bankensystem darauf bauen würde, dann müsste man das Ganze anders angehen. Das ist schon so.
Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist vielleicht noch eine Sache, die ich einbringen kann, ab einem gewissen Punkt, also ab einer gewissen Wichtigkeit der Systeme. Ne? Also wir reden ja jetzt hier zum Beispiel von einem Buchungssystem für Termine auf einer Website für ein größeres Restaurant, für geführte Zugriffssysteme auf einer Messe oder sowas. Das sind Sachen, die kann man zur Not auch für ein, zwei Stunden eben manuell ersetzen, indem man halt eben eine Liste führt, wer alles rein und rausgegangen ist und ob das d'accord geht, ob diejenige wirklich ein gültiges Ticket hatten und so weiter. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo wirklich nicht nur die Systeme so kritisch sind, dass da Tausende und Millionen von Euros an Verlust gemacht würden, wenn mal ein, zwei Stunden was nicht läuft, sondern wenn vielleicht wirklich sogar Leib und Leben in Gefahr ist, dann sind wir an einem Punkt, wo so strenge Compliance-Maßnahmen gelten und man so reguliert ist, dass man da sowieso nicht die große Auswahl hat, wie bei eben weniger wichtigen Projekten. Ne? Also da gibt es ja Regulationsmechanismen, die dann sowieso greifen, die uns das wahrscheinlich so einfach gar nicht so möglich machen würden. Ne? Also das hat natürlich irgendwo ein Ende.
Wo dann die Verantwortung für den gesamten Stack eben gefragt wird und bewiesen werden muss. Ne? Wo du nicht sagen kannst, das habe ich outgesourced, das macht jemand anders für
mich.
Genau, in solchen Fällen. Dann. Also auch, wie sieht es mit Echtzeit aus?
Echtzeit ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, wo du es ansprichst, weil das ist nämlich was, was man bei Serverless bei den Anwendungen definitiv berücksichtigen muss. Also es schließt das nicht aus, aber es ist definitiv eine andere Herangehensweise. Das haben wir jetzt gerade in die Zeit nicht mehr reingequetscht, aber Serverless funktioniert halt so, dass quasi das, was du eben gezeigt hast, dieses kurze Hochfahren einer Virtual Machine, passiert, um den Code auszuführen. Das ist natürlich in super optimiert und im Regelfall ist das in unter 100 Millisekunden der Fall, dass diese Maschine da ist, um diesen Code auszuführen. Aber wenn man natürlich an Echtzeitanwendungen denkt, muss man gucken, wie man das Ganze anders regelt. Viele Anbieter haben dafür halt eine alternative Echtzeitanbindung, die dann halt irgendwie über WebSockets funktioniert, um dann eben zeitkritische Daten auszutauschen. Aber auch das ist ein Anwendungsfall, der eben schwieriger umzusetzen ist damit.
Ja, wie gesagt.
In welchem Projekt arbeitest du das? Ich finde das spannend. Ich möchte das nämlich mal wissen, für was das zum Beispiel nicht relevant wird.
Habe ich gar kein konkretes Beispiel. Okay. Ich komme aus einem Bereich, wo wir die Cloudification durch haben in den letzten 15 Jahren, mehr oder weniger. Und das ist ja das nächste Level. Und deswegen kommen wir so alle Fragen aus der Erfahrungsschatz. Dessen in den Sinn, wo ich dann frage, das sind ja Fragen, die sich alle wieder neu stellen.
Ja, klar, absolut.
Die Komplexität noch etwas schwieriger machen und die ganze DSGVO-Compliance-Gehopse, das ist ja auch ein Thema. Ne? Ihr habt ja vorhin gesagt, mit dem können wir so einen Vertrag machen, aber mit dem wissen wir ja nicht so genau. Das ist ein Startup in Sunnyvale, California. Ne? Das macht die Sache wirklich, gerade für euch als Integrationsanbieter, natürlich sehr komplex.
Ja.
Letztendlich seid ihr immer in der kompletten Verantwortung. Das interessiert den Kunden überhaupt nicht, ob irgendwo in Kalifornien gerade kein Strom ist oder was auch immer, die Firma sich aufgelöst hat, weil der Geldgeber weg ist, da hängt ihr natürlich schon auch mit dem Risiko drin. Ne? Deswegen habe ich so neugierig gefragt nach eurem Ausfallkonzept.
Ja. Genau.
Danke, vielen Dank.
Gerne.
Ja, das ist bei mir auch die spannende Frage. Ich komme aus einem etwas größeren Unternehmen und sitze da in dem Operations-Team und habe dann halt mehrere hunderte Entwickler, für die wir die Infrastruktur irgendwie am Leben halten müssen. Und ich fände das total toll. Ich liebe das aus der Entwicklersicht. Ich kann die Vorteile super nachvollziehen. Aber bei mir geht da, wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal, bei mir geht da direkt die Alarmglocke an beim Thema Compliance, weil unser Konzerndatenschutz dann einfach sagt, so wie die AVV gestaltet ist, nein, Punkt. Dann haben wir da die erste Blockade, dann kann man das vielleicht noch irgendwie umgehen, aber dann hat man im Endeffekt einfach nur ein Stück Papier, auf dem halt was steht. Aber was in der Realität passiert, ist dann nochmal immer eine andere Sache. Jetzt mal aus der Sicht, aber auch der, ich bin ein Hackerspace hier. Ja? Vielleicht haben wir hier 20 Leute, die würden alle total gern solche Systeme benutzen. Ja. Was für Möglichkeiten hat man, das dann wirklich selber zu hosten als primäre Plattform, statt das ist nur meine Backup-Lösung? Aus der Firma kenne ich jetzt von den Devs zum Beispiel, dass die gerne Serverless Framework benutzen, falls ihr das kennt. Ne, das ist dann ja im Endeffekt vendor-agnostisch größtenteils. Ja. Aber da kenne ich auch kein Backend, dass ich dann sozusagen als gesamtes Open Source hinstellen kann und sage, hier nutzt das Serverless Framework, ihr habt denselben UX-Flow im Endeffekt oder DevX-Flow. Habt ihr da Empfehlungen? Das würde mich sehr interessieren.
Also tatsächlich, das Einzige, was mir da jetzt direkt einfällt, ist Superbase, was ich eben schon mal angesprochen habe. Die bieten eben tatsächlich die gesamte Plattform auch an, um selbst zu hosten. Sprich, da hast du, also es ist auf Postgres basiert, die bieten aber ein ganzes Admin-Dashboard für die Nutzerverwaltung, für das Erstellen von Einträgen, für, die haben eben auch einen internen S3-kompatiblen Storage und all das bekommst du da out of the box. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr attraktiver Vorteil zu Firebase. Also ich bin auch ein großer Fan von Firebase und die Idee ist halt auch dieselbe. Nur das ist halt wirklich komplett Vendor-Login. Also wenn du bei Firebase deine Daten in der Datenbank hast, die kriegst du auch nicht mehr raus. Das ist halt, und wenn dein System darauf basiert, also ich weiß nicht, ob ihr mal, es gibt so einen deutschen Podcast, so einen Entwickler-Podcast, Programmierbar. Die haben tatsächlich, du kennst ihn, die haben angefangen mit Facebook Spielen und die haben tatsächlich ihre dieses vier Bilder ein Wort, so das war eine Zeit lang irgendwie so ein Trendthema. Auf jeden Fall haben sie eins dieser Spiele auf Firebase basiert und das war so nicht ideal konzipiert, dass sie nach kurzer Zeit 18.000 Euro im Monat an Firebase-Kosten hatten, weil da so viele Anfragen durchgingen und dann kommst du da nicht mehr raus. Und das ist halt, wie du es auch gerade sagtest, schon nicht ideal. Also wie gesagt, Superbase wäre da so das Einzige, was mir einfällt für eine tatsächliche komplette Backend-Lösung. Ansonsten Serverless Framework ist auch eine gute Option. Da muss man aber wieder eben einen Schritt zurückgehen und mehr selbst entwickeln.
Das ist ja vielleicht auch generell so ein bisschen, das kenne ich aber auch aus anderen Bereichen der IT, dass das immer so der größte, also ich glaube gerade Leute, die aus dem Microsoft-Universum kommen, die kennen das besonders gut, dass das immer quasi die größte Gefahr ist, wenn man sich für irgendeine Technologie entscheidet, dass dann eben dieser Vendor-Login passiert. Ne? Und häufig, und das muss man eben dann ausprobieren, das ist nun mal diese Due Diligence, wie der Amerikaner sagt, das ist immer das, was man wirklich ausprobieren muss. Ne? Und klar, die Anbieter sagen dann, okay, dafür ist ja dieser Free-Tier oder die Testperiode, die man vielleicht irgendwo bekommt. Und in der Zeit, das ist ja noch wirklich Arbeitszeit. Also wenn man diese gewisse Zeit lang dann diesen Dienst zur Verfügung gestellt bekommt, dann muss man auch wirklich alles ausprobieren, was man sich ausmalen kann. Ne, wie du es gerade schon sagtest, das ist dann eben unsere Verantwortung als Anbieter, dass wir das im Vorhinein getestet haben. Das ist im Prinzip auch das, wofür wir bezahlt werden. Ne? Also das sind ja auch Sachen, wo sich dann teilweise eine eigene, bei größeren Firmen, eine eigene IT-Abteilung unter Umständen hat die auch schon gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, will das auch gar nicht, weil das Tagesgeschäft so intensiv ist. Und das ist eben eine Sache, wo man hinzugeholt wird und da ist man dann eben für da und das muss man auch verantworten können.
Hier kann eine Frage.
Letztendlich, überziehen, ne? Aber es ist trotzdem spannend. Ich finde es total spannend. Was danach dazu kommt, ist, dass ja vermehrt in Firmen, gerade in großen Firmen, die IT sich auch so aus dem Keller heraus bewegt und sich mehr in die Zentrum der Firma hat. Alles ist IT-abhängig, alles hat Abhängigkeiten von der IT. Die IT muss sehr viel schneller sein. Es kann viel weniger gut mit externen Anbietern gearbeitet werden. Betrifft euch jetzt nicht so direkt, aber ist so eine Konzeption, dass ich das IT-Know-how ja auch im Konzern oder in einer großen Firma halten möchte, muss, um schnell agieren zu können. Und mich nicht darauf verlassen kann, wenn, keine Ahnung, Firebase mal in einem halben Jahr ein Feature anbietet, was ich bei mir dringend brauche. Das ist ja auch so eine Problematik, die sich in dem Kontext ergibt. Deswegen auch ganz spannend, wie sich das entwickeln wird. Ich möchte gerne mal 5 Jahre nach vorne gucken, wo diese Themen dann stehen. Haben wir dann neue Microsofts in dem Bereich oder haben wir dann neue Adobes in dem Bereich oder gibt es sowieso nur noch einen, der das alles macht? Sind die ganzen Cloud-Provider alle platt, weil das nur noch ein Chinese macht? Das wird eine spannende Sache sein. Ja. Ihr habt aber Kunden, ohne jetzt Details erfragen zu wollen, die sich auf allen Levels bewegen. Also ihr habt welche, also auf allen Levels heißt, alle möglichen Anwendungen, die irgendwie übers Web machbar sind. Ja. Das ist schon auch Akzeptanz oder habt ihr vom Kunden dann auch schon mal gehört, was ist denn das und das ist ja gar nicht von Microsoft, funktioniert das überhaupt?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten Programme, die wir einsetzen, also die meisten Web-Applikationen, die wir einsetzen, tatsächlich ja auch von uns geschrieben sind. Mhm. Ne? Das heißt, wir bewegen uns da wirklich in einem Bereich, der so speziell ist, dass dieser Kunde unter Umständen schon gemerkt hat, okay, wir finden auf dem freien Markt nichts, was das kann, was wir brauchen, und wir trauen denen da jetzt zu, dass sie das für uns schreiben. Ne? Das sieht mal so aus, mal sieht das so aus, dass wir Open-Source-Projekte hernehmen und dann dafür Plugins schreiben für den Kunden. Ne? Das heißt, die Verantwortung, dieses Open-Source-Projekt dann einzusetzen, zu pflegen, das geht natürlich dann meistens nicht serverless, das muss man natürlich dazu sagen. Aber eben dieser Kunde wird ja unter Umständen auch gewissen Compliance-Richtlinien unterlegen und das auch beachten wollen. Das heißt, der kümmert sich dann mit unserer Anleitung darum, dass dann dieses Open-Source-Projekt läuft, also die Software, die aus dem Open-Source-Bereich kommt. Und unser Plugin bringt dann diese speziellen Funktionen rein. Das heißt, ganz oft ist es tatsächlich so, dass die Marktanalyse, die der Kunde macht, gar nicht ist, welche Software nehmen wir, sondern wen lassen wir diese Software schreiben. Ne? Das heißt, ein gewisser Login passiert sowieso und häufig ist es eben auch so, gerade wenn das eher kleinere KMUs sind, das sind so ziemlich ist das unser größter Kundenstamm, die haben gar keine eigene IT-Abteilung. Alles, was die haben, ist vielleicht, dass sie einen Vertrag eben mit einem mit irgendeiner Art von Infrastrukturprovider haben, ob das jetzt ein Systemhaus ist oder was Vergleichbares, das ist dann meistens alles. Und das sind dann eben auch die einzigen Fachleute, mit denen wir kommunizieren müssen. Ne? Und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, so richtig häufig, dass wir uns damit irgendwem in die Haare bekommen, der da wie so eine Henne auf seinen Projekten sitzt, was ich vollkommen verstehen kann, haben wir gar nicht. Ne? Also es ist tatsächlich meistens so, dass wir reinkommen und wir dann die Digitalisierer sind. Ne?
Das ist eine sehr luxuriöse
Lage. Das ist eine extrem luxuriöse Lage, das stimmt. Ne? Also ganz selten Legacy-Systeme oder die sind so Legacy, dass wir sagen, die fassen wir gar nicht an. Ne? Also wir haben heute noch jede Menge Kunden, wo ich ins Büro komme und der dreht mir seinen Monitor, um mir was zu zeigen und da lacht mich Windows 7 Aero an. Ne? Also ohne, dass sie die Extended Support bezahlen. Und deswegen ist es häufig dann auch eben ganz gut, dass wir reinkommen und sagen, pass auf Leute, wir machen alles 100% als Web-App. Hauptsache euer Browser ist halbwegs aktuell und alles, was der so braucht. Und dann müssen wir eure Systeme gar nicht anfassen. Das sorgt dann eben auch dafür, dass unsere Finger reinbleiben unter Umständen, ne, weil wir dann nicht in irgendwelchen uralten Systemen rumdoktern und vielleicht mal irgendwann irgendeine Tür geöffnet haben für irgendwen, der da gar nicht rein soll. Bitte.
So. Ich glaube.
Ihr seht so zufrieden aus, das freut mich. Ja, also kleines Weilchen sind wir noch hier, also falls ihr noch irgendwie Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Und ansonsten bleibt uns zu sagen, vielen Dank, da habe ich auch noch eine Folie für, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Spaß gemacht, danke.